Es ist ein eher kalter, bedeckter Tag Anfang Jahr. Die Karin und der Hans Dürrenberger sind gerade im Bahnhof Kaiser August angekommen. Nach einem gemütlichen Spaziergang mit dem Hund vor Rheinfelden am Rhein entlang. Und dann hören sie Hilferufe. Das hat ihr Leben verändert. Im ersten Teil dieser Folge vom Podcast erzählen wir, was an dem 9. Januar 2024 in Kaiser August genau passiert ist. Der zweite Teil dreht sich dann um den Prix Courage. Karin und Hans Dürrenberger sind dieses Jahr für den Mutpreis vom Beobachter nominiert. Sie hören das Beobachter Radar. Mein Name ist Dominik Strebel und mit mir im Studio sind heute Karin und Hans Dürrenberger und meine Kollegin, Journalistin Andrea Häfeli, die ein Porträt über die beiden geschrieben hat. Hoi zusammen.
Hoi.
Hi.
Hoi.
Gerade zuerst eine kleine Frage. Wo und wie sind ihr in den letzten Wochen mutig gewesen?
Also ich fange mal an. Hoi zusammen. Ich habe durch den Unfall schon ein bisschen Mühe zum Laufen. Und wir sind jetzt in den Bergen gewesen. Und ich habe dann eigentlich gegen den Widerstand von den anderen gesagt, doch, ich komme mit und bin mitgelaufen. Und habe es geschafft. Das hat mich gefreut.
Super. Ich habe letzte Woche jemanden anrufen für eine Recherche. Und das ist, hat Überwindung gebraucht, weil ich die Leute nochmal müssen, ein bisschen dazu prügeln, würde man jetzt unschön sagen, dass sie nochmal für einen Fototermin anstehen und sie haben sehr, sehr ein schweres Schicksal. Und das kostet mir manchmal schon Überwindung, obwohl es mein Beruf ist.
Herr Dürrenberger?
Mich kommt nur in den Sinn, so mit dem Hund, wenn sie nicht gefolgt hat, auch einfach eine gewisse Strenge am Tag legen, dass sie nachher Schluss und endlich gleich das macht, was man will.
Mhm. Also Mut ist wirklich, Mut ist auch etwas im Alltag, wo immer wieder so in kleinen Portionen begegnet, wo man sich ein bisschen überwindet, wo man muss machen. Und sie haben ja am Anfangsjahr unglaublichen Mut bewiesen. Das ist etwas, was nicht alltäglich passiert. Und sie haben sich sogar selber in Gefahr gebracht, ihr Leben in Gefahr gebracht, um ein anderes Leben zu retten. Und darüber werden wir jetzt dann gerade reden. Aber Mut hat, wie wir jetzt vorhin gerade schon gesehen haben, ganz viele Facetten. Darum steigen wir jetzt so mit 6 Entweder-Oder-Fragen ein, die im weitesten Sinn damit zu tun haben. Karin und Hans Dürrenberger, sie müssen sich jeweils für eine Option entscheiden. Am besten einfach aus dem Bauch raus. Die erste Frage wäre, würden Sie eher eine Spinne anlängen oder vom 10 Meter Sprungbrett kumpen?
Eine Spinne anlängen.
Auch.
Super. Würdet ihr vor 100 Leuten eine Rede halten oder allein im Wald übernachten?
Ui, vielleicht doch vor 100 Menschen eine Rede halten.
Ich könnte beides, aber ich muss mich für eines entscheiden. Ja, dann würde ich auch die Rede halten.
Würdet ihr jemanden aus einem reissenden Fluss retten oder aus einem brennenden Haus?
Aus einem reissenden Fluss.
Aus einem brennenden Haus.
Okay, das ist mal ein Unterschied. Jetzt kehren wir jetzt die Antwort. Sie zuerst. Würden Sie, Herr Dürrenberger, eher dem Chef die Meinung sagen oder im Restaurant wegen dem Essen reklamieren?
Im Restaurant reklamieren.
Chef die Meinung sagen.
Würden Sie eher durch eine enge Höhle kriechen oder über einen schmalen Gipfelgrat balancieren?
Über einen schmalen Gipfelgrat.
Ich in der Höhle.
Würden Sie eher 2 Wochen lang schweigen oder eine Woche lang nie lügen?
Ja, Wochen lang nicht lügen.
Braucht Überwindung.
Das braucht jetzt, ist noch schwierig. Ja, ich sage jetzt auch nicht lügen.
Nie lügen, super. Es ist noch spannend, oder, wenn man sich so auch als Paar sieht. Also, Sie haben so gewisse Unterschiede. Erkennen Sie sich da ein bisschen wieder?
Ja, also es war ganz klar beim brennenden Feuer und beim Wasser. Er ist eher für Feuer und ich eher für Wasser. Das war mir klar, was er antwortet.
Ah, okay. Ja.
Und ich bin auch kein guter Schwimmer, darum.
Das kommt mir dazu.
Es ist ganz klar. Und ich war viele Jahre in der Feuerwehr.
Ah, voilà. Es gibt manchmal ganz einfache Erklärungen für so Unterschiede. Gut. Also jetzt gehen wir am besten zusammen zurück zu dem 9. Januar 2024. Sie haben mir erzählt, Sie haben zusammen einen gemütlichen Spaziergang gemacht.
Ja.
Mit dem Hund. von Rheinfelden, wo sie wohnen, Richtung Kaiseraugst, im Rhein entlang und nachher, glaube ich, auch noch im Bahntrasse entlang bis auf Kaiseraugst und sind nachher durch die Unterführung gelaufen.
Jawohl.
Was ist denn genau passiert?
Also wir haben gewartet, weil der Zug ist etwa eine Viertelstunde später gekommen. Und wir haben eine Frau gesehen, die war im Rollstuhl gewesen, mit so einem Elektromotor vor dran. Eine Frau nebendran, die gelaufen ist, sie ist das Perron rauf. Und wir waren noch unten gewesen und haben gleich miteinander geschwätzt. Und aufs Mal höre ich die Frau rufen, Hilfe. Und ich sage zu meinem Mann, Hilfe, hey, da ruft jemand, wir müssen helfen. Und dann sind wir raufgesprungen. Man hat gemerkt, halt, es ist nur noch eine Frau rum. Und dann hat er gesehen, dass sie auf der Schiene liegt. Ich habe den Hund angebunden und bin dann auch helfen.
Und dann sind Sie zuerst auf Gleis gerannt?
Ich bin zuerst runter, ja, das war etwa 70 cm gewesen, oder? Runtergegumpelt.
Ja.
Und habe nachher den Rollstuhl wegnehmen. Mhm. Und nachher habe ich gemerkt, dass der Motor, der vorne dran ist, dass der irrsinnig schwer ist. Mhm. Oder? Und der Rollstuhl und der Motor waren miteinander verbunden gewesen. Und nachher ist es einfach darum gegangen, den Motor wegzunehmen, weil die Frau ist da drinnen verhangen gewesen.
Und der Entscheid ist blitzschnell gegangen, dass sie runtergekumpelt sind. Das haben sie nicht gross überlegt oder haben sie irgendwelche Checks gemacht? Oder, ja.
Also vielleicht schnell geschaut, aber das kann ich nicht genau sagen, ja. Ob der Zug gerade kommt. Und nachher bin ich runtergekumpelt,
ja, ja.
Und habe angefangen, ja.
Und nachher sind sie, Karin Dürrwäger, ja. Sind sie nachher gekumpelt quasi?
Genau. Ich weiss noch, wenn er gesagt hat, wir müssen den Motor von den Beinen wegnehmen, das weiss ich noch.
Mhm.
Und dann ist eigentlich das Nächste, was ich gehört habe, dass die Frau sagt, der Zug kommt.
Der Zug kommt, ja.
Wie lange haben Sie denn dort geschrissen? Haben Sie ein Zeitgefühl?
Höchstens eine halbe Minute.
Ja, bis dann die Frau oben, die Begleitperson gerufen hat, Achtung,
der Zug kommt, oder?
Vielleicht sogar weniger, ja, weil der Zug hätte ja eigentlich müssen, ich weiss, es war eben Viertel vor vier, um 10 vor wäre es Rheinfelden gewesen. Also es war wirklich ganz, ganz knapp gewesen.
Ja, und in den 30 Sekunden, wo sie quasi geschrissen haben sie dann irgendetwas erreicht? Also haben sie
wir haben den Motor weggebracht.
Ah, okay.
Ja.
Der Motor ist weg gewesen.
Jawohl, und sie ist nachher frei gewesen.
Und dann haben sie entscheiden fallen, oder? Wenn es heisst, der Zug kommt, was ist Ihnen denn durch den Kopf, Frau Dürrwäger?
Ich weiss, ich habe meine rechte Hand abgemacht und habe sie noch weggerissen. Quasi, ich muss sie doch retten.
Mhm.
Und dann habe ich gemerkt, das reicht mir nie. Und dann bin ich auch gumpet. Bin ich aufgegumpet wieder.
Also Sie müssen entscheiden zwischen Ihrem Leben.
Genau.
Ja, zwischen Ihren beiden Leben. Oder besser gesagt, zwischen zwei Menschen, die dann vielleicht unter den Zug kommen oder jemandem.
Ja.
Das ist auch blitzschnell gegangen.
Sehr schnell gegangen, ja. Und dann hat es schon getatscht.
Und bei Ihnen?
Wo die Frau gesagt hat, Achtung, der Zug kommt, ist mir durch den Kopf ein Dote gelangt. Und ich bin sofort weg.
Mhm.
Darum hat es mir auch gelangt, wegzukommen.
Mhm.
Und mir hat es nicht gereicht, oder?
Und was haben Sie von der Frau denn noch gesehen? Also, wie ist das weiter abgelaufen? Ist der Zug gekommen?
Ich muss sagen, ich habe weggeschaut, wo der Zug kam. Ich habe gesehen, dass sie auf dem Perron ist. Ich habe ihn weggeschaut.
Mhm.
Weil, wo der Zug auf den Rollstuhl oder auf den Motor aufgefahren ist, hat das wie einen Klapp gegeben. Und dann ist unser Hund verschrocken und ist ab auf die andere Seite, aufs Gleis runter. Und dann, als ich sehe, dass sie auf dem Perron ist, bin ich den Hund einfangen, oder? Dass ich den nachher wieder können anbinden.
Und bei Ihnen? Sie sind weg vom Gleis. Sie wissen, da liegt jemand auf dem Gleis.
Ja, ich habe sie nicht gesehen.
Sie haben sie nicht gesehen?
Ja. Ich habe sie nicht gesehen, weil ich bin dann eigentlich auch so wie auf die andere Seite gefallen.
Mhm.
Und habe dann nachher geschaut, wie mein Mann den Hund können holen. Und dann habe ich gesagt, sie hat er nichts gemacht. Das habe ich gemerkt.
Da ist nachher der Zug vorbeigefahren. Und der Zug vorbei war, haben sie wahrscheinlich
dann
gesehen,
sie
die Frau liegt noch dort.
Genau.
Und wie hat die das überlebt?
Weil sie ist so, hat sich so flach gemacht. Und darum ist der Zug können oben drüber fahren. Es ist eigentlich ein Wunder, was da passiert ist.
Mhm. Und was haben sie als nächstes gemacht?
Ich bin liegen geblieben. Ich habe gemerkt, ich kann nicht aufstehen, hat das auch gesagt. Und dann ist eigentlich relativ schnell gegangen, ist dann die Ambulanz gekommen.
Ja. Sie sind auch einfach stehen geblieben und haben, oder was haben Sie?
Nein, eben, ich bin dann den Hund geholt, habe den angebunden. Und dann, oder wo ich ihn hatte, das war auf der anderen Seite vom Perron, oder? Dann haben wir Gedanken gemacht, was sehe ich jetzt echt? Und habe nachher eine irrsinnige Freude gehabt, als ich gesehen habe, dass die Frau ganz da liegt, oder? Dass sie vom Zug nichts gemacht hat. Und der Zug hat dann weiter vorne gewartet.
Also der hat auch gehalten.
Der Zug hat gewartet. Der hat gewartet. Und ich habe dann gesehen, wie die Zugsbegleiterin ausgestiegen ist und hinterläuft. Dann bin ich ihr entgegen und habe ihr gesagt, es war ein Unfall gewesen, aber es hat niemand verschnetzelt, es leben alle. Und man hat ihr fast angesehen, wie sie aufschnaufen konnte, oder? Mhm. Dass nicht mehr passiert ist. Aber sie hat dann gleich den ganzen Zirkus natürlich müssen laufen lassen.
Wie haben Sie sich denn gefühlt? Also sind Sie eher total auf Adrenalin gewesen, oder? Was ist das für ein Körpergefühl und für eine Verfassung gewesen?
Also eben zuerst mal der Schlag, wo ich recht Schmerzen hatte. Und nachher war es eigentlich gut gewesen, nicht mehr schauen, dass es auch dem Hund nicht mehr passiert. Und dann habe ich gewartet, bis die Ambulanz kommt.
Und Zitterung in den Knien, oder
was? Das war, glaube ich, erst im Krankenwagen gewesen. Dort habe ich recht zittert, ja. Und das weiss ich noch, ja.
Und bei Ihnen?
Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich sei relativ ruhig gewesen, aber schon angespannt, oder? Und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt auf das und das machen. Und aufs andere haben wir ja keinen Einfluss gehabt, oder?
Sind Sie, also jetzt, es gibt, wir unterscheiden ja so bei so Situationen, grob zwei Typen von Menschen. Die einen erstarren und sind wie gelähmt und die anderen werden sehr schnell sehr aktiv. Da sind Sie aktiv geworden. Sie sind ja in der Feuerwehr.
Gewesen.
Sind Sie denn eher so der Typ, der gerade, wenn Not ist, drauf los? Oder haben Sie sich auch schon mal gelähmt gefühlt?
Nein, in so Fall nie.
Ja. Und wie geht es Ihnen? Bei dem, wenn Sie so zurückschauen für Ihr ganzes Leben,
ich habe noch nie so etwas erlebt, habe ich das Gefühl.
Gut, gerade so heftig.
Ja, so heftig, nein. Ja.
Jetzt, Frau Dürrenberger, wo Sie den ersten Kontakt hatten mit einer Frau, die gerettet wurde, wie war das gewesen?
Ich habe sie nur gesehen. Sie hat aber gar nicht reagiert und ich eigentlich auch nicht. Aber erst als die Ambulanz kam, habe ich denen gesagt, sie sollen sich um die Frau kümmern, die da unten ist. Mir geht es gut. Und das haben dann die auch gemacht. Die sind dann runtergekumpt und dann habe ich dann gewartet, bis die andere Ambulanz gekommen ist. Mhm. Aber mit dieser Frau habe ich gar keinen Kontakt gehabt. Wir haben nicht mit ihr geredet.
Sie auch nicht, Herr Dürrenberger?
Nein.
Wann haben Sie das erste Mal mit ihr geredet? Das war lang nachher, oder?
Das war lang nachher.
14 Tage?
Etwa 14 Tage, ja, würde ich sagen. Ja. Ich weiss, es war ein Samstag, was sie uns angerufen hat.
Okay, da kommen wir dann sicher später noch dazu. Jetzt, Frau Dürrenberger, Sie haben sich ja dann nachher auch verletzt, Sie haben Schmerzen gehabt am Fuß.
Ja, ja.
Was ist dir genau passiert? Und
also, wenn ich aufgegumpelt bin, habe ich einfach einen Schlag bekommen. Ich habe das Gefühl, es war der Zug, der mich verwutscht hat. Und ich habe dann gemerkt, ich kann nicht mehr aufstehen. Und dann bin ich liegen geblieben, logischerweise. Und ich bin nachher zum Hund übergerobt, dass der nicht allein war. Und ich merkte, das ist natürlich für sie auch, oftmals sind ganz viele Leute gekommen und das ist für sie auch nicht so toll gewesen, oder da. Es ist sonst der Schlag, der Schreck, den sie hatte.
Die Hündin,
ja. Und dann ist dann die Ambulanz irgendwann gekommen.
Und was ist denn das gesehen, dem Fuß? Haben Sie immer noch Schmerzen?
Ja, ich spüre es schon immer noch, ja. Ah, jetzt vor allem eigentlich wegen dem Metall. Also, wo noch drin sind. Also, mir hat das Wadenbein mehrmals gebrochen, Schienbein plus einfach so Knöchel im Fuß, im Mittelfuß. Und das ist dann am anderen Tag operiert worden.
Ah, geht schon. Ja.
Ja.
Und jetzt sind die Metalle schon draussen und die Schmerzen vorbei, oder?
Nein, leider noch nicht. Ich habe eigentlich gehofft, sie würden rauskommen letzte Woche. Aber laut Röntgen ist es leider noch nicht möglich gewesen, weil es noch nicht richtig zusammengewachsen ist und müssen wir einfach noch warten. Mhm. Ich habe eigentlich gehofft, weil Metallschmerzen einfach. Die stören.
Aber so in Sachen Kosten jetzt von der Behandlung, das hat wahrscheinlich eine Unfallversicherung übernommen, oder?
Also unsere Unfallversicherung hat sicher etwas übernommen, aber wir haben natürlich die Krankenkasse.
Mhm.
Oder weil ich pensioniert bin, haben wir 10%. Genau. Also die Unfallversicherung zahlt ja nur 100%, wenn man arbeitsfähig ist quasi. Aber als Rentnerin, da muss man 10% selber zahlen. Und ja, da sind jetzt schon recht Kosten entstanden, das ist so. Durch mehrere Operationen auch.
Mhm.
Also ja, ich hatte schon 2 Vollnarkosen gehabt, plus einmal eine Operation in Lokalanästhesie. Ja, und halt Untersuchung und Wundbehandlung und.
Und das ist ja so, das ist jetzt halt einfach so, die 10%, die müssen sie zahlen. Und das war aber von Anfang an schon so klar gewesen, dass die Unfallversicherung schon die 90% übernimmt. Das ist
klar. Also,
eben, Sie haben gesagt, Krankenkasse, quasi die Unfallversicherung durch Krankenkasse.
Ja, wir haben den Unfall in der Krankenkasse eingeschlossen.
Eben, weil sie ja pensioniert sind.
Genau.
Ja,
und jetzt haben wir eigentlich noch, wir hoffen jetzt eigentlich, dass denn das irgendjemand übernimmt. Das wäre schön.
Was heisst irgendjemand?
Also, die Haftpflicht von dieser Frau, die wird das nicht übernehmen, weil sie ist, also wir haben, sie hat ja uns keinen Schaden zugefügt.
Mhm.
Das ist so ein juristisches Denken oder Gehabe, oder wie man dann will sagen. Wo ist ganz klar, sie hat uns einerseits nicht gerufen, sie hat überhaupt nichts gesagt. Und wir sind ja selber, also ich bin selber gesprungen.
Und die Bahn?
Bahn.
Hat das eine Kausalhaftung, wie die Juristen sagen?
Also, ja, genau. Also, da werden wir jetzt schauen, dass die Bahn das etwas übernimmt.
Mhm.
Ich habe schon mal mit dem Care-Zentrum von der Bahn Kontakt gehabt. Und die hat mich nachher auch an das Schadenzentrum eigentlich verwiesen. Aber jetzt wollen wir mal warten, bis alle Operationen durch sind und dann eine Gesamtaufstellung machen. Und dass dann die nachher etwas übernehmen.
Ist Ihnen jetzt in dem Zusammenhang auch schon mal durch den Kopf, dass Sie es bereut hätten, dass Sie sich da engagiert hätten? Oder ist das nie ein Thema gewesen?
Nein, das war nie ein Thema gewesen. Ja. Nein.
Auch bei Ihnen nicht?
Nein. Aber ich finde einfach, wenn man so einen Einsatz macht, wenn man jemandem hilft und einem nachher Kosten entstehen, dass die durch irgendjemanden übernommen werden
sollten. Mhm.
Nicht wegen uns.
Ja.
Aber
das ist grundsätzliche Meinung. Ja.
Sonst muss man sich wirklich überlegen, soll ich helfen oder nicht? Oder?
Also, ich weiß jetzt, Ihre Tochter ist, glaube ich, Anwältin, oder? Genau. Sie haben also juristisches Know-how in der Familie. Wie schätzen das die Juristen denn ein, dass die Bahn zahlt?
Sie hat schon gesagt, gib alles an. Die zahlen, was sie wollen zahlen.
Okay.
Also ein bisschen sehr salopp gesagt. Wir werden es sehen.
Ja. Ah, gut, sind wir gespannt.
Ja.
Jetzt haben wir es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Sie haben die Frau, die auf dem Gleis war, wieder gesehen. Eben etwa so 2 Wochen später hat sie angerufen. Wie ist das verlaufen, denn das Gespräch?
Sie hat uns angerufen und sie hat brüllt und hat sich dann auch bedankt, dass wir ihr Leben gerettet haben. Wir haben, das heisst, weder sie noch wir haben gewusst, wer es ist. Also darum haben wir auch nicht früher können Kontakt haben. Das war eigentlich ein Zufall gewesen, dass sie unsere Nummer bekommen hat.
Mhm.
Weil die Polizei hat das auch nicht gemacht. Vielleicht hat sie es in einer späteren Zeit zum Spitzepunkt gemacht, ich weiss es nicht.
Und wie war das für Sie gewesen, Herr Dürrenberger?
Ja, auch. Ich hatte keine Ahnung, wer es ist. Und wir haben natürlich dann schlussendlich eine Freude gehabt, wo sich die Frau bei uns gemeldet hat. Ja, auch so, dass wir nachher mit ihr haben können reden. Ja, und
haben Sie sie dann auch getroffen? Oder?
Wir haben sie mehrfach getroffen. Sie war zu Rheinfeld in der Reha gewesen. Über längere Zeit.
Sie hat MS.
MS. Ja. Und ja, durch das, dass sie das Handgelenk und den Ellbogen gebrochen hat, durch einen Sturz, oder, hat sie gar nichts mehr können machen.
So.
Und hat sie dann auch erzählt, wie sie auf die Gleise kam?
Ja. Sie hat den Händchen angehabt und der Händchen hat sich so an ihrem Hebel hat sich verfangen. Und eigentlich, wenn sie den Knopf loslässt, dann stoppt der Wagen. Aber durch das, was es verfangen hat, ist der immer weitergefahren. Und dann ist sie um die Kurve gekommen und es ist einfach, dort ist es einfach bergab gegangen.
Und direkt auf Gleis.
Ja.
Also es muss auch der Horror gewesen sein.
Für
also.
Sie, ja. Denke ich.
Also
ja.
Wie eine Maschine, die man nicht mehr stoppen kann, genau, die direkt irgendwie auf Gleis führt, vor die Füße, vor einem Zug oder eine Brust.
Die hat keine Chance gehabt, oder? Weil der Motor ist fest mit dem Rollstuhl verbunden gewesen. Und das ist, die kommt rauf oder hat sie alle nach links abgedreht und nachher ist gerade das Mühle, oder?
Und es ist so, der linke Arm ist eben gelähmt bei ihr. Sie kann nur den rechten bedienen und der war dann verfangen gewesen, darum hat sie mit dem linken sich auch nicht können machen. Und genau der rechte ist nachher verunfallt. Also der hat sie jetzt gebrochen. Und darum ist sie jetzt eigentlich schlechter zu wegen als vor dem Unfall.
Und mit der Begleitperson haben Sie auch Kontakt gehabt?
Wir haben ihr einen Brief geschrieben, weil sie ja eigentlich unser Leben gerettet hat, indem sie gerufen hat, dass der Zug kommt. Und dann hat sie uns Antwort gegeben, das war ihr gar nicht bewusst gewesen.
Ah, okay.
Aber mehr Kontakt haben wir mit ihr nicht gehabt.
Ja. Ja, der 9. Januar 2024. Jetzt würde es mich noch interessieren, die Tage und Wochen, gerade nach dem Vorfall, Hans Dürrenberger, haben Sie da schlecht geschlafen? Haben Sie das irgendwie ständig wieder gesehen? Oder hat das irgendwie eine Form von Trauma hinterlassen? Oder wie ist es Ihnen gekommen?
Es ist so, was passiert ist, der eigentliche Unfall, das ist fast wie ein Weg gewesen. Aber es ist immer wieder gekommen, was alles hätte können passieren. Das war für mich fast das Schlimmste gewesen. Aber Albträume oder so hatte ich eigentlich nie gehabt.
Also, dass sie sich überlegt haben, ja, weiß nicht was, sie hätten können stolpern und wären dann auf dem Gleis gelegen?
Ja,
oder was
das? Wenn ich nicht weggegangen wäre, oder? Ich meine, ich habe die Frau eigentlich im Stich gelassen, weil ich gedacht habe, eine Tochter längt, Entschuldigung. Ja, wenn ich jetzt unten geblieben wäre, dann hätte es uns beide oder alle drei können verwutschen, oder? Wir würden fehlen.
War das bei Ihnen gleich gewesen, Frau Dürrenberger?
Ich habe sicher auch ganz viel gedacht, was hätte passieren können. Also, vor allem, ich habe mein Bein noch. Das war für mich so. Gewesen. Auch wenn es so wehgetan hat, es ist kein Phantomschmerz, habe ich mir immer müssen sagen. Es ist so, ja. Weil, okay. Es ist ja bekannt, Phantomschmerzen tun weh, aber die haben, mein Schmerz ist wenigstens, hat Sinn gemacht. Das Bein war noch da gewesen. Und ja, also das war eigentlich das, was für mich eigentlich so schlimm war.
Und der Entscheid, dass Sie eigentlich jemanden im Stich gelassen haben, also ja, am Schluss D gelassen haben, das hat Sie nicht beschäftigt?
Nein, sie war gerettet gewesen. Sie hat überlebt.
Genau.
Ich glaube, das wäre, also schlimm wäre es gewesen, ganz schlimm wäre es wirklich gewesen, wenn wir jetzt sie gesehen hätten, wenn sie es wirklich getroffen hat und sie tot gewesen wäre. Aber sie hat ja gelebt. Wir haben das ja dann auch erfahren. Das hat uns eine Polizistin dann gesagt am anderen Tag. Sie sei im Spital und sie hat überlebt. Es geht ihr gut.
Wenn sie gestorben wäre, hätte dir wahrscheinlich auch überlegt, hätten wir nicht nur Sekunden länger oder so oder ein bisschen früher und so.
Jawohl, dann hätten wir, also dann hätte ich sicher ein schlechtes Gewissen gehabt. Obwohl, wenn ich mehr gemacht hätte, dann gäbe es mich ja auch nicht mehr. Das ist so, also ganz realistisch. Der Zug, er hat einfach mehr genommen.
Jetzt, Andrea, du hast für den Beobachter ein Porträt über Karin und der Hans Dürrenberger und das Ereignis geschrieben. Wo du die Geschichte das erste Mal gehört hast, haben sich bei dir da nicht alle Hörli aufgestellt?
Ja, doch, absolut. Das eine ist die Vorstellung, ich stehe auf dem Gleis und sehe den Zug und schaffe es nicht. Unabhängig davon sogar, ob noch jemand von meiner Hilfe abhängt oder nicht, ob ich jemanden zurücklassen muss. Also, das ist eine horrende Vorstellung. Und das andere ist, was ist, wenn der Zug weg ist, was sieht man dann? Und das ist auch eine grauenhafte Vorstellung, weil das prägt uns auch für den Rest vom Leben, wenn man so etwas muss sehen. Und da habe ich auch immer größte Achtung vor Zugführern und die Leute, die dort gehen, aufräumen und die Wege mit dem Putzen und so weiter. Das finde ich wirklich einen grausamen Job.
Und was hat dich am meisten beeindruckt, wo du dich mit dem Fall beschäftigt hast?
Ja, dass gerade beide runter sind. Also normalerweise ist es dann vielleicht jemand, der den Mut hat, aber dass ihr gerade beide so viel Mut gezeigt haben und gerade ganz klar runter sind, gehen helfen, das finde ich schon sehr beeindruckend. Also wirklich toll.
Ist das so bei euch? Also, dass ihr einander motivieren könnt oder was ist dir gelaufen?
Ich glaube, da haben wir gar nichts für dich. Ist keine Frage.
Mhm. Instinkt, oder?
Ja.
Okay.
Ja.
Und Andrea, würdest du so etwas auch machen?
Wie soll ich sagen? Ich befürchte ja. Ich gehöre auch zu den Leuten, die schon bei Schlägereien dazwischen sind, weil ich nicht zuschauen kann und nichts machen. Und das ist nicht immer gut rausgekommen für mich. es ist auch nicht sehr ratsam, das ist mir auch bewusst, aber es ist ein Reflex, den man unter Umständen hat oder auch nicht.
Ja, eben eigentlich hättest du dann ja etwas gemacht, wo man davon abratet, also dass man sich gerade selber ins Getümmel wirft, sondern dass man auch zuerst sichert, zuerst Kontakt aufnimmt, andere Leute motiviert und ruft und Hilfe holt, oder? Aber da gibt es ja immer so einen Widerspruch zwischen dem vorsichtig sein und dem blitzschnellen Handeln, der nötig ist, oder?
Genau, weil in dieser Zeit, wo ich irgendwie zuschauen und telefonieren, hat der andere vielleicht schon wieder 3 Schläge kassiert. Oder was auch immer. Das war ein Messer im Spiel oder so. Und es gibt dann ja noch andere, die können helfen und telefonieren, also mit Telefonieren helfen. Mhm. Aber natürlich, es ist unvernünftig, das ist schon so.
Und wahrscheinlich ein Dilemma, das man nicht ganz auflösen kann. Nein. Aber du hast für dich den Entscheid gefällt, lieber handeln, blitzschnell handeln und vielleicht selber darunter kommen?
Es ist ja nicht ein bewusster Entscheid, wo man sagt, da liegt jetzt jemand auf dem Gleis, mal schauen, was ich jetzt mache. Sondern es ist, wie ihr sagt, eine Instinktsache, man geht einfach. Ah. Man kann nichts tun, also es geht doch nicht.
Das seht ihr auch so?
Ja.
Ja.
Und dort war es eben so gewesen, es war gar niemand zusammen. Weil der Zug, den wir haben wollen, nicht, der wäre erst etwa eine Viertelstunde später gefahren, oder? Der Zug wäre neben der über die Frauen weg ist, ist ein Schnellzug gewesen. Da hat das Kaiser auch nicht gewartet. Mhm. Und der Bummler wäre erst eine Viertelstunde später gekommen.
Aber die Begleitperson war rum, oder?
Die ist auf dem Perron gestanden.
Ja. Eben, eigentlich hätte er ja können, ich sage jetzt mal einfach, er hätte können viel Zeit verlieren, indem er zuerst mit dieser Person hätte geredet und hätte versucht zu verstehen, was denn passiert ist und wieso sie nicht runtergeht und tausend Sachen. Und dann wäre es schon zu spät gewesen.
Genau. Dann wäre es schon ganz klar.
Also ich glaube, es hat wirklich keine Sekunde gebraucht, noch zum Diskutieren oder irgendetwas studieren. Es ist wirklich... Jede Sekunde hat dort erzählt.
Ich hätte noch eine kleine Zwischenfrage. Die Begleitperson, wieso ist sie denn nicht runter? Ist sie älter gewesen oder?
Ich weiss nicht genau, wie alt das ist, aber ich schätze sie in unserem Alter. Sie hat nachher das 144 eingestellt, oder?
Das ist ja auch wichtig.
Das ist sehr wichtig.
Sehr wichtig.
Hat ja nachher das Ganze in Gang gesetzt.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man sich gar nicht zutraut von der Kraft, von der Physis her, dass man da etwas kann verändern kann, dass man schon gar nicht runtergeht, oder? Das ist wahrscheinlich jetzt bei Ihnen, Dürrenberger, allein vom, sie haben sich das zutraut, haben früher in der Feuerwehr geschafft, wissen, da kann ich etwas bewegen. Das ist wahrscheinlich noch eine andere Ausgangssituation.
Also ich muss präzisieren, ich bin Amateur-Feuerwehrler gewesen, nicht Profi, oder? Gut, aber freiwillige Feuerwehr, nicht Profi.
Hat ihnen aber schon ein bisschen geholfen, oder?
Sicher, sicher. Auch der Entscheid, dass man geht helfen, oder? Ohne zu überlegen.
Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus. Wir schauen dort hin, wo andere wegschauen und arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App beobachter.ca/app. Sie haben mutig gehandelt und damit geholfen, ein Leben zu retten. Und darum sind Sie in diesem Jahr für den Prix Courage nominiert. Andrea, kannst du uns kurz zusammenfassen, was der Prix Courage überhaupt ist?
Ja, also der Prix Courage, den gibt es schon seit Jahrzehnten bald, muss man sagen. Und es ist ein Preis, den der Beobachter verleiht an inspirierende Menschen, die unerschrockenes Handeln gezeigt haben, mit mutigen Taten beeindruckt. Und wo dabei auch noch das Wohl von den anderen über ihr eigenes stellen. Im Publikumsvoting können Sie jeweils 3 Favoriten benennen und dann entscheidet die Jury, wer mit dem Prix Courage ausgezeichnet werden soll.
Bei der Karin und dem Hans Dürrenberger hat jetzt einfach quasi das Nominationsverfahren von der Redaktion dazu geführt, dass man gesagt hat, wir nominieren Sie. Jetzt, was sind die Gründe gewesen, dass Sie nominiert sind worden?
Ja, dass sie unter ihrer eigenen Lebensgefahr jemanden retten sind. Finde ich schon lange.
Ja, klar, das ist schon sehr viel. Oder besser gesagt, das ist das, was Mut ganz einen grossen Unterschied kann machen. Und wieso ist es so wichtig, so tat- und entschlusskräftige Menschen mit so viel Mut öffentlich zu benennen?
Ja, also die Geschichten haben Vorbildcharakter und die Hoffnung ist, dass es auf andere Menschen abfärbt, dass es Mut macht, auch tätig zu werden und dass es auch zeigt, es ist sinnstiftend, es ist toll, wenn man sich einsetzt und ja, wenn Not am Mann ist oder an der Frau.
Jetzt Andrea, wenn wir jemanden nominieren, dann muss man ja auch überprüfen, ob denn das alles stimmt, was man da gehört hat. Wie hast denn du das gemacht?
Ja, also zuerst habe ich natürlich mal mit dem Hans Dürrenberger geschwätzt, lang, haben mir das alles erzählen lassen. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Zeitungsberichte, die rumgeistert, dass die nicht ganz korrekt sind. Dass es dort nämlich heisst, der Motor hätte sie Karin Dürrenberger verletzt, also herumfliegende Teile. Und auch das Opfer, also die Frau im Rollstuhl, hat eigentlich nicht realisiert, dass da noch Leute gewesen sind am Anfang, die geholfen haben. Und dann gilt es halt, ja, was stimmt jetzt? Und jetzt hat aber glücklicherweise an dem Bahnhof gibt es Kameras und die haben das aufgenommen und die Polizei hat bestätigt, dass das, was sie zwei erzählen, das ist, was auf den Bildern zu sehen ist von dieser Videoaufnahme.
Haben Sie die Videoaufnahme selber schon gesehen?
Nein.
Wetten Sie sie gesehen?
Sehr gerne, ja.
Obwohl es nachher das Ganze noch ein ist.
Ich weiss es nicht. Ja. Gut, ich würde es nachher schauen, aber im Moment würde ich jetzt nicht sagen, ich müsste es nicht sehen.
Doch, mich würde es interessieren.
Wieso?
Also quasi wie als Abschluss.
Also ob die Erinnerung wirklich stimmt und noch einmal das von außen gesehen, ja?
Ja, zum Beispiel, ja.
Und verdauen, ja. Wahrscheinlich ist es noch einmal ja. Eine Stufe von ja. Verdauen. Jetzt sind es doch ein paar Monate her, ja. Oder? Sind Sie heute jemand anders als vor dem 9. Januar? Also hat sie den Vorfall wirklich verändert? Bewegen Sie sich anders im Alltag?
Ja, ich glaube, ich bin sicher gelassener geworden. Ganz viel. Also ich habe sicher gelernt, auch Geduld zu haben. Gezwungenermassen.
Also jetzt mit...
Durch meinen Unfall, ja. Oder? Ich habe ganz viele Sachen nicht mehr können machen. Ja, auch schöne Sachen, die eigentlich geplant gewesen sind, die ganz klar gewesen sind, die würde ich nicht können machen. Aber ich würde genau gleich wieder handeln. Das ist nicht das Thema.
Und Sie, Hans Dürrenberger, hat Sie das verändert im Alltag? Stehen Sie? Reagieren Sie anders?
Ich denke es nicht, nein. Aber es wird einem bewusst, wie dünn das der Faden war, dass man zwischen da sein und nicht mehr da sein. Darum, ich sage, das Leben geniessen. Und wenn man etwas machen will, machen, nicht sagen, ich mache dann vielleicht einmal. Das ist mir schon sehr bewusst geworden.
Wo Ihr mutige Handeln so ein bisschen bekannt ist worden, wahrscheinlich in Ihrem Freundeskreis, ist das vielleicht mal ein Thema geworden. Was haben Sie da für Reaktionen erlebt?
Ganz unterschiedliche. Also, eben viele, die hat's gerade gefroren, wenn man es erzählt hat. Andere haben gesagt, oh, das hätte ich nie gemacht, hätte ich mich nicht getraut. Aber wir haben schon sehr viel positive, also eigentlich mehrheitlich positive Rückmeldungen bekommen.
Bin ich gleich gewesen, Herr Dürrenberger?
Ja, sehr ähnlich, ja. Und die kommen auch heute immer wieder, wenn man sie sieht, sagen, wenn sie daran denken, nachher schütteln sie sie heute noch.
Kann man das lernen, mutig sein, oder ist das naturell?
Ich denke, internaturell. Und eben durch meine Jahre, als ich bei der Feuerwehr war, dort hat man halt oft müssen handeln, wenn irgendetwas passiert ist.
Gerade jetzt haben Sie wahrscheinlich schon ein bisschen gelernt, Situationen einschätzen und ja, mit Ihrer Mut richtig, und durch Selbstvertrauen gewonnen,
ja,
oder?
Ja.
Also so in der Feuerwehr oder sonst, wenn man sich so ehrenamtlich in dem Bereich engagiert, das ist sicher eine gute Schule, für das können mutig zu sein. Und Karin Dürrenberger, was würden Sie anderen Menschen raten, die in eine ähnliche Situation kommen?
Also, wenn wir jetzt erlebt haben, handeln. Handeln. Und aber auch bewusst sein, dass nicht jede Person das machen kann. Ich glaube, das sind Situationen, Notsituationen, da weiss man schlussendlich nie, wie man reagiert.
Das war Beobachter Radar mit Karin und Hans Dürrenberger, Andrea Häfeli und mir, Dominik Strebel. Wer mehr über die Geschichte und den Prigourage vom Beobachter wissen will, findet alle Links in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald.